Ja, zunächst mal, ich freue mich heute hier zu sein. Als wir den Kanzeltausch mit Mike ausgemacht haben, ahnte keiner von uns, dass es heute der erste Präsenzgottesdienst hier in Forchheim sein wird. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich diesen Gottesdienst mit euch als allererster hier miterleben darf. Dafür hat der Mike ein anderes Vorrecht, er darf zwei Predigten halten. Wir haben nämlich in Bamberg zwei Gottesdienste. Er muss also länger arbeiten als ich heute, ja? Da trittst du aber in eine ganz große Fußstapfen. Oder diese Schuhe sind dir ein paar Nummern zu groß. Wer kennt das nicht? Kennt ihr solche Sprüche? Solche Aussagen, die ihr von anderen gehört habt oder vielleicht auch schon mal für sich selber so gedacht habt. Gerade wenn wir eine neue Aufgabe annehmen oder eine neue Stellung beginnen, die von jemandem innehatte, der eine starke Persönlichkeit war, dann kommen möglicherweise solche Gedanken in vermehrter Weise. Es sind Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, die mit jede Menge Fragen einhergehen. Zum Beispiel, werde ich diesen Erwartungen, die an mich gestellt werden, gerecht sein können? Kann ich das? Entspricht das überhaupt meiner Kompetenz? Wird es mir gelingen, andere in den Prozess der Veränderung mit hineinzunehmen oder werde ich möglicherweise gegen die Windmühlen kämpfen? Soll ich das lieber sein lassen? Vielleicht ist es einfacher. Herausforderungen gehören zum Leben dazu. Dabei ist es normal, dass wir Vergleiche anstellen und dass wir uns auch mit anderen Menschen auch vergleichen. Doch aber eben diese oben genannten Sätze oder die vorhin genannten Sätze können aber sehr demotivierend in unserem Leben sein. Sie können wie negative Glaubenssätze auf uns wirken und uns sogar den Mut rauben. Vielleicht sogar im Ansatz etwas in uns sabotieren, dass wir einen neuen Prozess, eine neue Entwicklung gar nicht mehr angehen wollen. Weil dahinter Angst, vielleicht auch die Sorge steckt, ob ich dem gerecht werden kann. Und oft genug sind solche Gedanken und dann die daraus folgenden Entscheidungen, die ich treffe, falsch. Alle großen Erfindungen wären nicht zustande gekommen, wenn Einstein, wenn Edison, wenn Galileo oder auch wenn Benz nach diesen Gedanken gehandelt hätten. Wahrscheinlich hätten wir heute kein Auto, keine Elektrizität, wenn sie danach gehandelt hätten. Aufbrechen, sich den Herausforderungen zu stellen, Neues zu wagen, darum soll es auch heute Morgen in den Gedanken gehen, die ich heute euch weitergeben möchte. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Verse 1 bis 9 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, dem Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte. Mein Diener Mose ist tot, nun wirst du Israel führen. Befiehl dem Volk, sich zum Aufbruch fertig zu machen. Entschuldigung, ich muss doch meine Brille holen. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und von Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir der Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Soweit unser Bibeltext. Mit dem Buch Mose, mit dem ersten Kapitel des Buches Josua beginnt eigentlich eine neue Geschichte des Alten Testamentes, des Volkes Israel, eine neue Ära für das Volk. Der Auszug aus Ägypten lag 40 Jahre zurück. 40 lange Jahre wandelte das Volk durch die Wüste, obwohl sie dieses verheißene Land eigentlich innerhalb von 40 Tagen hätten erreichen können. Unglaube, Rebellion gegen Gott waren die Folge, dass Gott dieses Volk Israel so lange Zeit hat warten lassen, bis sie nun dieses Ziel erreichen konnten. Mose, der langjährige Leiter des Volkes Israel, war gestorben und damit war eine starke Persönlichkeit, eine charismatische Persönlichkeit von der Bildfläche verschwunden, mit der sich wirklich keiner mehr messen konnte. Solche Situationen bergen in der Regel ja auch eine Menge Zündstoff. Wenn der bekannte Gründer eines Missionswerkes abgetreten ist, wenn der Gemeindeleiter, der 30 Jahre lang seinen Dienst in einer Gemeinde treu und zuverlässig getan hat, nicht mehr zur Verfügung steht, dann wirft das durchaus auch schon mal Fragen auf. Da entstehen ja Lücken, Fragen und Ängste und Sorgen machen sich breit. Gelingt es dann doch, jemanden zu finden, der diese Leitungsaufgabe übernimmt, wird er allzu oft an seinem Vorgänger gemessen. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Und der Pastor sowieso, wäre das nicht passiert. Oder unser Pastor hat damals immer so und so die ganzen Sachen gesehen. Oder unter der Schwester sowieso gäbe es diesen Fehler niemals. Sie hat immer alles im Blick gehabt. Liebe Freunde, in die Fußstapfen bzw. in diese ausgetretenen Sandalen von Mose zu steigen, hineinzuschlüpfen, seine Aufgaben zu übernehmen, war eine riesengroße Herausforderung. Was bringt der Neue? So fragt man sich sicherlich, wenn an der Spitze ein Wechsel stattgefunden hat oder geistlich gefragt, wird Gott durch Josua genauso wirken, wie er durch Mose gewirkt hat? Wird er das gleiche Charisma haben? Hat er diese Leitungskompetenz, wie Mose es hatte? Wird das Volk ihm vertrauen, so wie sie Mose vertraut haben? Fragen über Fragen. Zum richtigen Zeitpunkt und keinen Augenblick zu spät meldet sich Gott selbst persönlich zu Wort. Und er wählt und beauftragt Josua für diese unglaublich große, herausfordernde Aufgabe. Sein Volk in das versprochene, verheißene Land zu führen. Josua spielte zu Lebzeiten des großen Mose bereits schon eine besondere Rolle. Mose vertraute Josua. Er war sein Vertrauter, der an seiner Seite oft unterwegs war. Ihm nahm Mose mit, als er auf dem Berg Sinai ging, um die Anweisung Gottes zu erhalten. Zum Beispiel für den Bau der Stiftshütte. Josua war mit dabei. Josua gehörte aber zu den 12 Kundschaftern, die das Land Kanaan auskundschaften sollten, bevor sie dieses Land einnehmen wollten. 10 dieser Kundschaftern zeichneten ein düsteres Bild. Sie beschrieben dieses Land, in dem Riesen wohnten, deren Städte stark befestigt waren, die scheinbar uneinnehmbar waren. Josua und Kaleb waren die einzigen, die das Volk dazu ermutigt haben, diesem Gott zu vertrauen. Und dass Gott größer ist als diese befestigten Städten. Leider überwog bei den Menschen damals die Angst und das Misstrauen Gott gegenüber. Sie folgte nicht den Empfehlungen von Josua und Kaleb. Die Folge war, sie mussten viele, viele Jahre durch die Wüste weiter wandern. Als die Amalekiter die Israeliten angegriffen haben, erwies sich Josua als ein mutiger Kämpfer und Anführer des Volkes Israel. Auf ihn konnte sich Mose absolut verlassen. Wahrscheinlich kennt ihr diese Geschichte, als Mose auf dem Berg steht und mit erhobenen Händen zu Gott betet und Josua führt die Männer Israel im Kampf an und sie gewinnen letztlich. Josua war also nicht nur ein militärisch überragender Stratege gewesen, sondern auch eine zu einer geistlichen Persönlichkeit herangewachsen. Und dieser Josua also sollte das Volk Israel in die neue Zukunft führen. Er sollte das Volk, das seit 40 Jahren lang unterwegs war, endlich zur Ruhe bringen. So weit, so gut. Nur nüchtern betrachtet war die Sendung von Josua ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest menschlich gesehen. Erstens wusste Josua, welche unbeständigen und launischen Menschen ihm Gott nun anvertraut hat, denn er hat das oft genug bei Mose ja erlebt. Und zweitens, die Bewohner Kanaans dachten nicht im Entferntesten daran, dieses Feld zu räumen. Warum sollten sie auch? Sie hatten sich in diesem Land bequem gemacht. Die Israeliten waren alles andere als eine militärische Bedrohung. Israel hatte keine ausgebildete Armee oder keine guten Waffen. Die kanaanitischen Städte waren aber gut befestigt gewesen. Da gab es menschlich gesehen eigentlich nichts zu holen, höchstens eine Tracht Prügel. Und in diese menschlich gesehen hoffnungslose Lage hinein spricht Gott zu Josua und sagt, das, was er zu ihm sagt, ist aber auch Anweisung und Verheißung in einem Atemzug. Erstens, Kopf hoch, sei stark und mutig. Lass mal die Worte auf uns wirken. Vers 2. So mache dich nun auf und ziehe über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gegeben habe. Und dann Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Die göttlichen Anweisungen sind tatsächlich Anweisungen, sogar Anordnungen, seine Gebote sogar. Es sind nicht nur Empfehlungen. Im Blick auf diese ungewisse Zukunft gebietet Gott Josua Tapferkeit und Entschlossenheit, getrost sein, unverzagt sein. Oder wie wir es heute vielleicht salopp sagen, ach Junge, mach dir doch nicht ins Hemd. Hab keine Angst. Sei nicht so eingeschüchtert. Lass dir nicht ins Boxhorn jagen. Hab keine Angst. Nun, auch heute gäbe es sicherlich viel Grund zum Klagen und zum Jammern und auch zum Resignieren. Hier ein paar Beispiele. Seit einem Jahr leben wir mit diesen Einschränkungen der Pandemie. Die Eingrenzung und auch die Reduzierung der Kontakte sind für viele ganz schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber mich macht das müde. Und ich bin froh, wenn es wieder Erleichterung gibt. Diese gesellschaftlichen und auch die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns sind verheerend. Und manch einen plagen durchaus auch berechtigte Ängste und auch Sorgen, was seinen Job anbelangt. Für die Selbstständigen, die vielleicht ein Restaurant oder einen kleinen Laden haben, ist die große Frage, werde ich überleben? Was passiert dabei? Der Staat tut zwar viel, und wir können froh sein, dass wir in Deutschland leben, und dennoch bleiben diese Sorgen und Ängste irgendwo schwebend im Raum. Auch die Angst vor Erkrankungen ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und dies betrifft nicht nur diesen Coronavirus. Auch jede andere Erkrankung kann einen so regelrecht aus der Bahn werfen, weil sie mit der Ungewissheit verbunden ist. Werde ich gesund? Wie geht das weiter? Ich habe neulich mit einem Ehepaar aus unserer Gemeinde gesprochen, die mit zunehmendem Alter immer schwächer werden und auf Hilfe angewiesen sind. Die Kinder wohnen außerhalb, alle weit weg. Und die Frage nach der Zukunft ist nicht geklärt. Und das ist wie eine Zerreißprobe, in der man drinsteckt. Oder ich denke an Konflikte, die ich immer wieder in Gesprächen heraushöre, unter Kollegen, Spannungen untereinander, die einen Nerven zehren. Und da ist der Gedanke durchaus auch naheliegend zu überlegen, zu sagen, soll ich nicht lieber den Job wechseln, bevor ich mich hier abplage und abmühe? Aber dahinter stecken auch diese Fragen, werde ich es dann packen, mich auf diese neue Stelle und auf neue Menschen einzulassen? Oder gerate ich da möglicherweise vom Regen in die Traufe? Und selbst im Raum der Gemeinde erlebt man manche Enttäuschungen. Man beklagt, vielleicht auch zu Recht, dass sich so wenig bewegt. Es fehlen Mitarbeiter und manch einer in der Gemeinde kommt an die Grenzen seiner Belastbarkeit. was ist deine Herausforderung? Wo fühlst du dich überfordert und der Sache nicht gewachsen? Nun, darüber kann man klagen und jammern. Und genau diese Haltung aber wird uns von Gott untersagt. Nicht, weil alles sowieso gut werden wird, nicht, weil Ruhe bewahren die erste Bürgerpflicht ist, sondern weil Gott versprochen hat, mit uns zu sein, brauchen wir eben nicht in Panik zu verfallen. Vers 9. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust, sagt er zu Josua. Es mag sein, dass es in Zukunft noch richtig, richtig dicke kommen wird und es mag sein, dass unser Wohlstandsschiff ganz schön ins Wanken gerät. Wir wissen es nicht. Es mag sein, dass auch unsere Gemeinde in den nächsten Monaten oder Jahren Schweres durchleiden muss, bedrohliche Situationen durchstehen muss. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie auch unsere Gemeinden verändert. Es tut was mit uns, es macht was mit uns. Aber der Zuspruch Gottes gilt eben nicht nur Josua, sondern er gilt auch uns. Jesus hat seinen Nachfolgern versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In allem dürfen wir wissen, Gott ist mit uns. Er steigt eben nicht aus, wenn es ernst wird. Er lässt sich nicht hängen. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. Das Zweite, das Gott Josua ins Stammbuch schreibt, sind seine Gebote. Vers 8. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Bibel, der Kompass fürs Leben. Wenn wir einen Menschen zu einer politischen Leitfigur, zu einer Persönlichkeit aufbauen wollten, dann würden wir sicherlich bestimmte Vorlesungen empfehlen. Vorlesungen in Strategie, in Organisation, in Rhetorik, in Menschenführung und sicherlich auch in Psychologie. Gott verordnet Josua aber was ganz anderes, nämlich Bibelkunde. Spricht die Weisungen aus meinem Gesetzesbuche ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Ganz ehrlich, es klingt doch ganz anders, als wenn der Lehrer im Lockdown seinen Schülern im Online-Unterricht sagt, liest euch mal bis zur nächsten Stunde die Arbeitsblätter durch und merkt euch die Formel. Josua bekommt die Anweisung des Wortes Gottes, sich an dem Wort Gottes auszurichten. Er soll das laut vor sich hin reden, aussprechen. Und wer es laut vor sich hin repetiert, der kann es sich viel, viel besser merken. Mehr noch, Josua ist aufgefordert, über das Wort Gottes sogar nachzudenken, und zwar Tag und Nacht. Nicht nur darüber nachzudenken, sondern es verinnerlichen und zu leben, in die Tat umsetzen. Es geht also um weit mehr als nur um Wissensvermittlung und Wissensaneignung. Es geht darum, dass wir den Willen Gottes in unser Gedanken, in unser Denken, in unser Handeln, in unser Tun umsetzen, dass wir es verinnerlichen und leben. Was ist deine Antriebskraft in herausfordernden Lebenssituationen? Was treibt dich an? Was gibt dir Orientierung im Leben? Welche Werte prägen deinen Charakter? Sind das die Ansätze einer pluralistisch geprägten Gesellschaft oder ist es die Bibel, die für dich zur Richtschnur für Glauben und Leben geworden ist? Wenn ich in mein Leben zurückschaue, Entschuldigung, so gab es Menschen, die für mich Vorbilder im Glauben waren. Zum einen war es mein Opa gewesen, der regelmäßig die Bibel gelesen hat. Wenn sie uns besucht haben, hat der Opa sich nicht nehmen lassen, jeden Morgen einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Und dann hat er sich vor seinen Stuhl hingekniet und eine Zeit mit seinem Herrn verbracht im Gebet. Das hat mich total fasziniert. Als kleines Kind habe ich das bei meinem Opa immer gesehen. Und mein Opa hatte ein unglaubliches Bibelwissen. Wegen seines Glaubens musste er für mehrere Jahre damals in Russland ins Gefängnis gehen. Aber das machte seinen Glauben nicht kleiner, sondern stärker. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Eine zweite Person, die mich als Jugendlicher geprägt war, war unser Jugendpastor, der damals in der Gemeinde tätig war. Die Liebe zu seinem Wort konnte man ihm regelrecht abspüren. Er war glaubwürdig in dem, was er erzählt hatte und gelebt hatte. Und er hatte uns gelehrt und ermutigt, auch zum Gottesdienst und auch zum Jugendkreis unsere eigene Bibel mitzubringen und anhand unserer Bibel dem Predigtext zu folgen. Hier und da mal Randnotizen zu machen oder was anzustreichen und zu markieren, was in unser Gedächtnis haften bleiben sollte. Damals habe ich angefangen, tatsächlich meine Bibel so auch zu benutzen. Und wer in meine Bibel reinschaut, wird entdecken, dass ich bis heute noch viel darin male und am Rande notiere und nochmal notiere und so weiter. Und alle paar Jahre wieder kaufe ich mir eine neue Bibel mit dem Gedanken, ich möchte nicht an diesen Randnotizen, an Gedanken, an den alten Wegen, die ich schon mal gegangen bin, hängen zu bleiben, sondern offen sein für das Reden Gottes, selbst bei diesen alten, bekannten, vertrauten Texten, die ich wieder lese. Einen Satz habe ich mir mal in meine Bibel geschrieben und der begleitet mich bis heute noch. Entweder wird die Sünde dich von diesem Bibel abhalten oder die Bibel wird dich von der Sünde abhalten. Das sitzt. Das sitzt, die Aussage. John Bunyan hat es gesagt. Betrachte es Tag und Nacht, sag Gott zu Josua, weiche nicht davon ab, denn nur dann wirst du Erfolg haben. Der Rahmen, in dem Israel eine Zukunft hat, ist der Rahmen des Wortes Gottes. Und es ist die Ehrfurcht vor diesem lebendigen Gott. Und die Geschichte Israel zeigt uns eigentlich, dass das Wohlergehen des Volkes letztlich davon abhing, wie nah sie am Wort Gottes und am Willen Gottes gelebt haben. Wenn man die Geschichte Israels betrachtet, dann wird man merken, dass es immer wellenförmig war. An den Königen kann man es feststellen. Wenn es ein gottesfürchtiger König war, dann versuchte oder lebt auch das Volk Gottes im Willen Gottes oft. Wenn es aber ein König war, der sich von Gott distanziert hat, der anderen Göttern gefolgt ist, dann hatte es genauso die Auswirkungen im Volke Gottes. Im Blick auf unser Leben, unsere Aufgaben und unsere Herausforderungen können wir die Anweisen Gottes eben für uns bedeuten, bleibe am Wort. Lasst euch nicht irre machen, selbst in einer Gesellschaft, die das Wort Gottes verdreht, die einen anderen Standpunkt vertritt. Entdecke dieses Wort und vielleicht auch das Geheimnis dieser Kraft des Wortes Gottes ganz neu. Was wir dringend brauchen, und davon bin ich zutiefst überzeugt, ist eine neue Leidenschaft für das Wort Gottes. Es als eine Kraft zu entdecken. Vor einiger Zeit ist auf dem Büchermarkt ein Buch erschienen mit dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist kein frommes Buch, aber es hat mich interessiert, weil es doch so ein bisschen provokant klingt. Und ich habe mich gefragt, wie würde es heißen oder was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir uns Christen eine Anleitung zum Unglücklichsein auf den Weg geben müssten. Lehnt euch mal zurück und lasst es mal auf euch wirken. Liebe Mitchristen, du musst einfach immer deinen eigenen Kopf durchsetzen. Du musst das Gegenteil von dem tun, was in der Bibel steht. Du musst Gottes Weisungen in den Wind schlagen, auch gegen besseres Wissen. Am besten, du weißt überhaupt möglichst wenig Bescheid über die Bibel. Und du wirst sehen, bald wirst du mutlos, verzweifelt und frustriert. Du wirst versuchen, eigene Antworten auf Fragen und Probleme zu finden. Du verlierst die Orientierung, hast keine Hoffnung mehr für die Zukunft und Jesus wird dir ganz, ganz weit weg erscheinen. Probier es aus. Sie funktioniert, diese Anleitung zum Unglücklichsein. Zu Josua sagt Gott, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wollen wir nicht alle erfolgreich sein? Erfolg haben. In Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, gibt es in den ersten drei Kapiteln einige tiefgreifende Worte, die sogenannten Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien, in denen die Gemeinden sich viel Kritik anhören müssen, was sie alles so falsch machen, wo sie lau geworden sind im Glauben. Aber eine einzelne Gemeinde erhält ein Lob nach dem anderen. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. In Offenbarung 3, Vers 7 heißt das von der Gemeinde: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie die Gemeinde mit dem Wort umgeht, so geht Gott mit seiner Gemeinde um. Die bewahrende, im Wort gegründete Gemeinde wird auch die bewährte Gemeinde sein. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinde von all den Schwierigkeiten, Problemen und Konflikten und auch vielleicht auch Verfolgung verschont bleiben. Durchaus nicht. Unsere Zukunft als Gemeinde hängt aber demnach nicht von unseren guten Konzepten und von unseren guten Ideen, auch nicht von der Qualität und der Begabung unserer Mitarbeiter, auch nicht von dem vielfältigen Angebot, das wir als Gemeinde hier in der Stadt vielleicht auch unterbreiten. Sie hängt an der Stellung des einzelnen Gemeindegliedes zum Worte Gottes und wie leidenschaftlich er in einer Beziehung zu Gott lebt. Wir meinen, je attraktiver unsere Gemeinde wirkt mit dem Angebot, desto mehr Chancen haben wir, Menschen für Jesus zu erreichen. Ich glaube vielmehr, dass das glaubwürdige Leben des einzelnen Christen spricht mehr und zieht Menschen mehr an als irgendwelche Angebote, die wir machen. Wie gut bist du in dem Wort Gottes verwurzelt? Ist das dir jetzt so eine geistlichen Speise geworden, die du täglich brauchst? Wenn nicht, dann möge Gott auch unser Herz neu berühren, dass wir einen neuen Stellenwert dem Worte Gottes in unserem Leben verleihen. Drittens, lass dich senden, nimm die Herausforderung an. In Vers 2 in unserem Text heißt das: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gegeben habe. Und Vers 6, denn du sollst dieses Volk in das Land, dieses Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will. Kanaan war das Ziel, das Land, in das Gott sein Volk führen wollte. Als Gott Mose in diesem brennenden Dornbusch begegnet ist, verpflichtet er nicht nur dazu, die Israeliten aus der Knechtschaft zu führen, also aus der Sklaverei Ägyptens, sondern sie auch in dieses Land zu bringen, das Gott ihnen schon längst vorbereitet hat. Ein Land, das in der Bibel mit Begrifflichkeiten beschrieben wird, mit einem Bild von, in dem Milch und Honig fließt. Eigentlich will er sagen, ein Land, in dem sie zur Ruhe, zum Frieden kommen. Mit anderen Worten, die Errettung aus Ägypten war aber nur die Vorstufe von dessen, was auf sie wartete, nämlich das Erleben und der Friede in Kanaan. Das Passamal, das Blutvergießen, der Durchzug durch das Rote Meer, der Untergang des Pharao und seines Streitkräfte, all das wäre nutzlos gewesen, wenn sie das Ziel ihrer Reise, nämlich Kanaan, den Ort des Friedens, der Geborgenheit und der Ruhe, nicht erreichen würden. In Hebräerbrief, in Kapitel 3 und 4, wird das Land Kanaan für ein Bild, für eine geistliche Ruhestätte verglichen. Und das ist das, was wir in Jesus Christus eigentlich im übertragenen Sinne auch haben. Die Bekehrung, die Vergebung der Sünde ist das Bild für den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gebundenheit der Schuld und Sünde. Das Einnehmen des Landes Kanaans ist das Bild für das Inanspruchnehmen des Segens Gottes und seiner Verheißungen. Ein Leben aus der Segensfülle Gottes, das schon jetzt und hier uns von Gott gegeben ist. Dieses Erbe Gottes schon einzugehen. Und ich empfehle euch an dieser Stelle, den Epheserbrief zu lesen. Da werden wir einiges entdecken von den Aussagen von Paulus, wo er sagt, wie viel Segen wir jetzt und hier schon zu Lebzeiten in Anspruch nehmen dürfen. Gott sendet Josua eben nicht ins Ungewisse, er verspricht ihm, jeder Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, soll euch gehören. Das ganze Land war dem Volk gegeben, aber sie konnten nur das in Besitz nehmen, was sie auch in Anspruch genommen haben. Frage: Wo bleibe ich weit hinter dem zurück, was Gott mir versprochen und verheißen hat, nur weil mir der Glaube fehlt oder weil ich Zweifel an Gottes Treue und Zuverlässigkeit habe? Nimm ein das gute Land. Manche kennen dieses alte Lied, das wir in den Gemeinden hier gesungen haben. Nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Tun wir das? Was ist dein Land, das du geistlich gesehen erobern sollst? Welche Baustelle deines Lebens gehst du lieber aus dem Weg, weil es scheinbar bequemer ist, als diese Herausforderung anzunehmen und sich dem zu stellen? So mache dich nun auf, fordert Gott Josua. Beweg dich, lass dich gebrauchen. Nehme diesen Auftrag, diese Aufgabe an. Er, der vorher schon in der zweiten Reihe gewirkt hatte, wird in die erste Reihe gestellt. Für den einen oder den anderen unter uns könnte das ein Ruf, ein Wechsel sein, diesen Wechsel zu vollziehen. Von der Zuschauertribüne auf die Wettkampfbahn zu treten. Vom Kritiker zum Akteur zu werden. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Schau nicht auf die viel zu großen Schuhe, die ein paar Nummern zu groß sind. Sieh auf den, der dich ruft und beruft und dir verspricht, dass er an deiner Seite ist. Was ist für dich dran? Amen. Lass uns einen Augenblick Zeit der Stille haben, in dem jeder vielleicht für sich persönlich Gott eine Antwort geben kann auf die Fragen, die der Geist Gottes ihm jetzt vielleicht bewusst ins Herz legt.